Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist ihre Wachstumsstory? Auf welche Erfolge sind sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
Heute zu Gast Anne Rasbach und Christian Rohr von March Design. Ein super spannendes Startup, was es geschafft hat, auch zwei interessante Disziplinen miteinander zu verbinden. Anne kommt eher vom Branding, von Fotos, von Videos und Christian eher über das Webdesign, die Suchmaschinenoptimierung. Und das ist ein ganz spannendes Feld, wo die zwei für die Region Mehrwert schaffen wollen. Und sie haben auch während Corona angefangen. Und da war die erste Zeit natürlich nicht leicht. Dazu mehr im Podcast. Und ganz spannend, bei einem Mundartabend haben sie sich kennengelernt und haben die Idee entworfen, gemeinsam was zu machen, gemeinsam ein Startup zu gründen. Was sie auf dem Weg bisher gelernt haben, welche Fehler sie gemacht haben und was sie auf jeden Fall sagen sollten, andere Gründer nicht machen, das erfahrt ihr jetzt. Auf geht's!
Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
Servus Anne, servus Christian, willkommen im Podcast Gründergrips.
Hallo.
Wie geht's euch?
Gut, danke.
Uns geht's.
Und dir?
Mir geht's auch ganz gut. Ich freue mich aufs Gespräch. Ich habe recherchiert im Vorfeld und eine Schlagzeile gelesen zum Thema Heimatliebe. Was bedeutet Heimatliebe für euch? Könnt ihr das kurz auf den Punkt bringen?
Ja, also Heimatliebe, da beziehst du dich auf unser Kalenderprojekt, was wir hier gestartet haben im Haselgrund. Heimatliebe ist für mich eigentlich, wir sind hier aufgewachsen. Wir sind von klein auf, sag ich mal, in der Natur groß geworden. Wir waren immer draußen und dieses Gefühl von Verbundenheit zu dem Ort, wo ich groß geworden bin, zu der Natur, die ich sehr lieb gewonnen habe. Und wir sind ja hier auch so ein kleines, von außen sagt man mal so ein störrisches Bergvölkchen, aber ich denke, wir sind auch ein sehr liebenswertes Bergvölkchen. Alles so zusammen, das ist für mich der Begriff Heimat und Heimatliebe gehört für mich da irgendwie mit dazu, weil ich finde, wir sind eine sehr lebenswerte Region.
Absolut, ja.
Vor allem, was eben das natürliche...
Oder was auch viele nicht mehr zu schätzen wissen, finde ich irgendwie hier in der Gegend. Weil man das so als selbstverständlich erachtet. Aber es kommen ja doch irgendwie viele Leute auch hierher zum Urlaub machen, wo wir uns dann vielleicht denken, ja, aber warum jetzt? Wir sehen es ja jeden Tag.
Ja.
Wenn man jetzt in einer eher stadtgeprägten Gegend lebt, ist das vielleicht doch schon was anderes, mal hier Urlaub zu machen. Ja.
Das warum jetzt ist eine spannende Frage.
Ja.
Weil du warst in Norwegen, du hast auch auswärts studiert.
Nee, ich habe in Spalkern.
Hast du schon kein Studium? Ah, cool. Warum jetzt bist du zurückgekommen aus Norwegen?
Ich bin aus Norwegen damals weggezogen, habe noch eine Zwischenstation gemacht, weil ich meinen Master gemacht habe in England. Und danach bin ich wegen der Liebe wieder hergekommen. Also ich habe dann meinen jetzigen Lebenspartner kennengelernt und der ist auch aus dem Haselgrund hier, auch aus Altersbach. Und Fernbeziehungen war ich damals durch mit und wollte gerne, dass das wieder vor Ort, wenn dann, funktioniert und habe mich dann tatsächlich nach noch einer anderen Arbeitsstation in Mainz dann wieder entschieden, hierher zu ziehen und hier was aufzubauen, ja.
Ja, super spannend. Und wir haben ja auch absolute Fachleute hier, auch mit der FH in Schmalkalden. Werden ja einige gute Leute ausgebildet, die noch hier bleiben und ich glaube, das ist wertvoll.
Ja, gut, es bleiben, glaube ich, sogar relativ viele hier, würde ich jetzt so schätzen. Oder zumindest das, was ich jetzt von meinem Studiengang oder von meinem Studienjahr weiß. Aber die Ausbildung da, das ist schon wirklich sehr gut für unsere kleine, doch eher kleine Region, muss man sagen. Auch von dem technischen Stand her und so weiter, das ist da schon auf dem Laufenden. Da kann man wirklich eigentlich nichts sagen.
Das freut mich. Jetzt kommen wir zu den dreisten drei Fragen. Erklärt mal euer Business in einfachen Sätzen. Also was macht ihr?
Wenn wir jetzt unser Geschäftsmodell einem Kind erklärt oder unsere Dienstleistungen, können die Kinder mit den Worten Branding, Webdesign nicht viel anfangen. Also wir würden das dann vielleicht so beschreiben, dass wir, oder wenn ein Kind ein Spielzeug bemalt und das besonders gestaltet, ihm einen Namen gibt, dann wird es das überall sofort wiedererkennen, weil das sein Spielzeug ist. Und wir machen eigentlich dasselbe mit Firmen und Unternehmen. Also wir helfen dabei, dass man die Produkte und die Firmen eben durch Farben, Symbolik, durch den Namen überall wiedererkennt. Und das eben nicht nur analog, sondern eben auch digital, also im Internet. Wenn man jetzt noch das Internet erklären würde, wäre es vielleicht wie ein großes Buch, in dem man Sachen suchen kann. Und jedes Unternehmen hat da irgendwie eine Seite in diesem Buch.
Ja.
Und Christian dekoriert, gestaltet, formt diese Seite eben, dass sie sehr leicht auffindbar ist und eben auch zu diesen Produkten und dem Unternehmen passt. Genau.
Das ist super wertvoll, weil ich glaube halt, sagen wir mal, das Branding ist nicht nur wichtig für das Image oder für den Vertrieb, sondern auch für die Gewinnung der Mitarbeiter.
Genau.
Seht ihr das auch so?
Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Also nicht jetzt nur das Branding, sondern die ganze Unternehmenskultur oder diese, wie man sagt, Corporate Identity, die dann eben auch vor allem größere Konzerne eben haben, um dann ja, ein bestimmtes Bild zu generieren oder eine bestimmte Willkommenskultur. Das fängt beim Onboarding an, wenn neue Mitarbeiter eingestellt werden, um dann eben sich attraktiv auch auf dem Arbeitnehmermarkt zu platzieren.
Genau. Ja. Was ja zum Beispiel sowas wie Unternehmen wie Google sind, naja, praktisch immer die Vorbilder, die sich da jeder, ja, denke ich mal, ranzieht. Die machen das ja ganz ausgeprägt, dass da umsonst Mittagessen gibt und die Mitarbeiter können da auf diesem Google Campus ins Fitnessstudio und solche Geschichten.
Die Sauna im Keller.
Genau, oder Apple macht das ja genauso. Genau, das sind ja immer diese, ja, kleine Glanzlichter, die das ganz auf die Spitze treiben, weil sie ja natürlich auch das Budget für sowas haben. Genau.
Das stimmt, ja. Zufälligerweise hatte ich eine Gründerin, erst im vorletzten Podcast, die auch von Microsoft kam, die dann aber irgendwann gesagt hat, ja, es ist schon alles schön von der Mitarbeiterzufriedenheit und so, aber so richtig die Herausforderung gibt es halt nicht mehr. Du bist halt dann schlussendlich auch eine Nummer bei so riesen Konzernen.
Ja.
Und deswegen glaube ich, der Mehrwert von so guten Aktionen ist beim Mittelstand größer, weil du dann sozusagen noch die persönliche Wertschöpfung hast oder Wertschätzung und auch ja, diese Tools drumherum. Auf den Punkt gebracht, wo seht ihr den größten Mehrwert, den ihr liefern könnt?
Den Mehrwert, den wir für die Firmen liefern?
Genau.
Ja, ich denke halt, wenn man ein Branding oder so einen Unternehmensaufbau angeht und da das Fundament richtig strikt von Anfang an, dann fängt man halt in 2-3 Jahren nicht wieder an und macht wieder alles neu, weil halt dieser Markenaufbau eine langfristige Geschichte ist. Und wenn sich das einmal in den Köpfen der Kunden etabliert hat, ist das halt super viel wert. Ich denke, wenn man das einmal halt richtig angeht, vernünftig, strategisch, dann ist das ja schon ein Mehrwert, der nicht zu unterschätzen ist. Ja.
Gehört aus eurer Sicht auch Mut dazu, mal neue Wege zu gehen? Also wenn ich sozusagen an gutes oder interessantes Markenimage denke, denke ich an Sixt, weil die ja schon probieren, immer den provokanten Weg zu wählen.
Ja.
Wie ist das für euch?
Ja, was heißt Mut? Im Webdesign ist das ja im Moment dieser Trend, dass man ja eigentlich von dieser Frühzeit des Internets, wo ja jeder so total crazy seine Seiten eigen gestaltet hat, ja eigentlich so weggekommen ist und man hat nur noch diese ja, Cookie-Cutter-Vorlagen, alles sieht so ungefähr gleich aus, jeder hat denselben Hero-Bereich, die Benefits sehen immer gleich aus, dass sie auf diesen Kärtchen und so weiter. Ja, das muss man schon irgendwo, sage ich mal, mit berücksichtigen, weil das sich herauskristallisiert hat, dass das am besten eben einfach funktioniert in der Benutzerführung und solche Geschichten. Aber man sollte da schon, denke ich, auch nochmal versuchen, dieses Dogma ein bisschen aufzulockern mit einer eigenen Idee. Ja, aber es dann halt auch nicht zu sehr ins Abstruse zu führen, dass es dann am Ende wieder nicht funktioniert.
Ja, also
da muss man eben aufpassen.
Ich denke, die Mischung macht es auch. Also Sixt ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, weil die arbeiten auch immer mit sehr guten Agenturen zusammen, haben dementsprechend auch wirklich coole Werbeplakate, wenn man da an die, damals gab es ja diese Angela Merkel Föhnwerbung nach hinten mit den Haaren. Also ich denke, man darf schon rausstechen. Man kann auch provozieren. Es sollte halt immer, man sollte gucken, wo die Zielgruppe ist und was möchte ich vertreiben. Ist es ein Produkt, eine Dienstleistung? Also man möchte ja im Endeffekt, das Endziel ist ja irgendwo damit Geld zu verdienen, wenn ich jetzt kein NGO oder so bin. Aber dann habe ich andere Ziele, genau. Also das muss ich schon im Blick haben. Wie ich den Weg dahin stricke, das kommt dann eben drauf an, was möchte der Unternehmer oder was ist er bereit zu riskieren, wie du es schon gesagt hast. Oder ist es eher jemand, der sagt, okay, das und das ist mir besonders wichtig, davon weiche ich auf gar keinen Fall ab. Wir haben keinen Spielraum, dass das irgendwie schief geht. Dann spielt man es vielleicht doch eher die sichere Variante. Also es kommt tatsächlich immer auf den Kunden an.
Sehr spannend. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Unternehmen, auch die unterschiedlichsten Herangehensweisen. Welche Unternehmen bewundert ihr, Christian? Und warum?
Also ich bewundere sehr diesen Herrn von Nordwolle, den ja vielleicht der eine oder andere von YouTube mit seinem Ausraster kennt, der mal im, weiß nicht wo das war, NDR, glaube ich.
Genau, der Marco Scheel heißt
ja, genau. Der ja praktisch so einen völlig eigenen Weg geht und da so Hightech-Sportbekleidung eben aus Schafswolle herstellt.
Merino-Zeug,
ja. Genau. Völlig gegensätzlich ja zu diesen anderen Sportbekleidungsmarken. Ja, und der da auch auf sehr viel Gegenwind stößt, auch mit so behördlichen Geschichten und was er da an Zulassungen braucht und so weiter. Und er lässt sich da aber wirklich nicht unterkriegen. Den finde ich, weiß nicht, sehr beeindruckend irgendwie, dass er sich da ja praktisch so als wirklich Einzelkämpfer in so einem Markt positioniert. Ja, das ist so... Ja. Wirklich jemanden, den ich beeindruckend finde.
Ich finde auch das Produkt genial, gell? Also Merino-Unterwäsche, was Besseres gibt es eigentlich nicht. Mhm. Ja, also es ist schon echt genial. Hast du noch ein anderes Unternehmen?
Ich habe schon so ein bisschen überlegt. Ich habe jetzt keinen direkten Unternehmer als Vorbild. Wenn wir mal, keine Ahnung, irgendwelche Herausforderungen haben, dann denke ich immer gerne an die Zeit in Norwegen zurück, wie das die Norweger und mein damaliger Chef gemacht haben, weil das einfach von der Kultur, wie Unternehmen geführt werden, einfach so anders war und sehr erfrischend und viel lockerer einfach. Da versuche ich mir immer so ein Stück aus meiner Erfahrung von damals was rauszuziehen.
Lockerer, das klingt ja geil. Ich glaube auch, also die Norweger sind einfach da uns wirklich voraus in vielen Dingen. Aber wie würdest du jetzt lockerer definieren? Also eine bessere Fehlerkultur oder wie ist der Umgang?
Die Spontanität und nicht dieses Verbissene. Also wenn wir irgendwo, keine Ahnung, wir waren auf irgendeinem Fotoshooting und das geplante Lichtsetup hat nicht funktioniert, weil vor Ort die Gegebenheiten anders waren, ja, dann wurde halt einfach improvisiert. Man hat immer, ich sage jetzt mal ganz salopp, eine Rolle Panzertape und Kabelbinder dabei gehabt, um irgendwo was dran zu riggen und zu fixen. Und das war überhaupt kein Problem, wenn das nicht die Lehrbuchlösung war. Und hier war es oft so, wie ich es in meiner Arbeitserfahrung erlebt habe, dass dann doch, okay, Mist, was machen wir jetzt? Dann erstmal absolute Verzweiflung. Ja. Warum funktioniert das jetzt nicht so, wie wir es genau geplant haben? So dieses, muss man jetzt auch sagen, dieses Deutsche. Das war da oben einfach gar nicht so. Das war halt einfach, viel lockerer.
Genau. Wieder auf den Punkt gebracht. Ja, genau. Sehr gut, ja.
Und das fand ich immer so, dass da, ich meine, wenn man mal im Ausland war, dann weiß man mit diesen deutschen Klischees erstmal umzugehen, weil man merkt das ja selber gar nicht, wenn man hier halt nur in Deutschland wohnt oder sich nur hier aufhält. Da ist schon teilweise, ist schon was Wahres auch dran, genau.
Ja, das ist durchaus so, ja. Ja, dann würde ich kurz mal eine Kurzvorstellung bitten. Also was zeichnet euch aus?
Ja, was zeichnet mich aus? Ich denke, ich bin ein sehr kreativer Mensch, was meine Berufswahl sicherlich erklärt. Ich habe immer Lust, neue Geschichten zu erfahren oder wenn wir ein neues Projekt bekommen, bin ich immer gespannt drauf, was ist die Geschichte hinter dem Projekt. Weil wenn jetzt jemand zum Beispiel anfragt, ich möchte ein Logo haben und ich würde einfach loslegen, das würde ja nie funktionieren, weil ich muss ja immer den Kern der Sache rauskitzeln. Deswegen brauche ich so viele Infos wie möglich, um genau das zu entwerfen, was den Kunden irgendwo authentisch widerspiegelt. Genau, also jetzt nicht nur beim Logo-Design, es zählt auch für andere Designbereiche, aber das ist halt jetzt bei mir der Fall. Und ich denke, da kann ich ganz gut in die Kommunikation gehen mit den Kunden und vielleicht auch die richtigen Fragen stellen zum richtigen Zeitpunkt. Und bin da, ich glaube, ich bin auch ein sehr offener Mensch und kann da gut zuhören einfach und dann erstmal gucken, den anderen kommen lassen und erstmal sich... Oder die Leute brauchen auch eine Zeit, ehe sie sich öffnen. Und man denkt immer, ein Logo, ja, das ist was für ein Unternehmen. Aber wenn wir jetzt ein Einzelunternehmen haben, wo ein Geschäftsführer oder wo eine Person sich selbstständig macht mit seinem Herzensprojekt, sage ich jetzt mal, sagt man immer so, da ist da auch viel ja, Intimes dabei oder da sind auch viele Beweggründe dabei, warum diese Person das macht. Und darüber oder die Hintergründe dann erstmal offen zu legen, dauert auch eine Weile, genau. Ja. Und ich denke, dass da bin ich ganz gut angesiedelt in dem Bereich, genau.
Das macht absolut Sinn. Es hat mal jemand zu mir gesagt, sagen wir mal, der beste Manager, Kreativ oder auch Vertriebler, der kann halt zuhören, gell? Ja. Er kann diese Sachen aufnehmen, filtern und dann in die richtige Bahn lenken. Mhm. In die richtige Bahn lenken, ist das dein Schlagwort? Wenn ich jetzt mal an so eine SEO-optimierte Seite denke, da brauchen wir ja eigentlich mittlerweile auch eine völlig coole Geschichte, wo man viele Begriffe unterbringen kann und du sorgst dann für die richtigen Begriffe, oder wie? Alles in die richtige Bahn lenken.
Ja, also, ja, was sagt man, in die richtigen Bahnen lenken. Ich habe Spaß an so, ja, sag mal, kleinteiliger, akribischer Arbeit, also so Recherchesachen, mich in irgendwelche neuen Techniken einzuarbeiten oder neue Technologien auszuprobieren und solche Geschichten. Ja, das würde ich sagen, ist so das Hauptaugenmerk bei mir, um mich da auch wirklich detailliert mit zu beschäftigen. Auch wenn ich da jetzt wirklich mal Stunden nicht weiterkomme, da trotzdem weiter irgendwie zu basteln und zu gucken und immer noch ein Detail mehr. Das ist dann teilweise auch hinderlich, sage ich mal, im Arbeitsalltag, weil man sich dann auch manchmal ein bisschen verrennt mit einfachen Sachen, die schneller gehen könnten. Ja, aber so im Prinzip ist das so mein Teil, den ich in unserem Unternehmen beitrage mit, ja, das würde ich sagen, ist so. Meine Rolle.
Sehr guter Punkt. Da schließt sich natürlich gleich noch eine Frage an, die ich später stellen möchte. Jetzt ist mal, wie ist eure Idee entstanden? Also ich habe schon mal gelesen im Internet, da ging es um Biertischgespräch. Was ging da? Also was habt ihr gesprochen am Stammtisch?
Ja, das war ein Abend des Mundartvereins. Genau, also weil wir ja wieder am Anfang von der Heimatliebe gesprochen haben. Wir finden auch das Platt hier sehr schön, also die Mundart, die hier gesprochen wird. Sprechen es beide nicht fließend, verstehen aber alles. Und der Mundartverein macht ja immer mal so schöne Abende, die echt gemütlich sind. Und da gibt es auch mal ein Bierchen, genau.
Genau, jo. Und da sind wir, ich weiß nicht, wodurch auf dieses Thema gekommen. Ja. Wir haben irgendwas gesucht. Ja. Und sind dann auf eine Webseite gestoßen von einem Unternehmen hier aus der Gegend. Ja, und die war auf dem Stand wie, ich sag mal, aus den 90ern, wie das gelegentlich ja hier so ist. Da möchte ich jetzt nicht jedem unterstellen,
dass das so ist. Das ist einfach so, genau.
Das ist eben teilweise hier einfach so. Genau. Und ja, da sind wir auf diese, ich sag mal, Idee gekommen, ob man das nicht mit unserer Kombination aus Studiengängen irgendwie angehen könnte, das regional doch zu verbessern. Jo, und so ist praktisch dann nach und nach diese Idee gewachsen. Ja. Weil sind halt hat sich immer mehr konkretisiert. Eben. Das war wirklich am Anfang ja nur mal ein fixer Gedanke. Mhm. Dann war das auch ein paar Wochen, Monate eigentlich jetzt nicht weiter verfolgt. Ja. Und dann haben wir das
eben wir doch mal wieder aufgegriffen
und das mal konkretisiert, sage ich mal.
Ja, es sind halt, wir haben halt gesagt, hier gibt es richtig coole Sachen vor Ort und es weiß aber keiner davon. Also sicherlich wissen von dem Unternehmen die Kunden schon irgendwo davon, sonst wird es das Unternehmen nicht geben, aber generell guckt man dann drauf und denkt, das sind alles so, ja, veralteter Auftritt, angestaubtes Aussehen. Ja, die können nichts Cooles machen und eigentlich machen hier im Haselgrund richtig viele Leute coole Sachen. Und wir dachten, da kann man doch ansetzen. Genau.
Absolut. Ja. Also ihr habt den Bedarf gesehen, habt eure Kompetenzen eingeschätzt und gesagt, da legen wir mal los.
Genau, ja.
Was waren so die ersten Meilensteine für euch oder die ersten Hürden, die ihr genommen habt?
Die ersten Hürden waren eigentlich bürokratischer Natur bei der Gründung an sich.
Die GmbH.
Also die Gewerbeanmeldung, da gab es unterschiedlichste.
Schwierig in Thüringen.
Ja, weil ich habe zu der Zeit noch nicht wieder hier gewohnt.
Ja.
Ich habe noch in Mainz gewohnt und wir haben das immer am Wochenende sozusagen uns getroffen und geplant und gemacht. Oder halt auch online. Aber für manche Sachen muss man ja dann hier sein. Und dann wurde uns aber gesagt, die Gewerbeanmeldung geht digital. Das wusste aber dann das Amt nicht. Und dann sind da Sachen untergegangen. Ja. Und dann haben uns auch natürlich Beratung geholt beim Existenzgründerzentrum in Thüringen, bei einem Rechtsanwalt, was man halt so Steuerberater, was man vorher so fragt. Und die haben dann alle gesagt, bitte alles per Post einreichen. Und ich, frisch aus dem Ausland, wo alles digital läuft, habe gedacht, wo bin ich jetzt wieder hier gelandet?
Kulturschock.
Ja, wieder zurück. Ja. Ja, wir haben dann alles per Post eingereicht und zeitverzögert hat es dann auch alles geklappt. Aber es war ein Hin und Her. Also es war wirklich nervig einfach. Man hat sich das anders vorgestellt. Man füllt ein Dokument aus, reicht es ein und es funktioniert. Aber dann wird bei dem nur alle 3 Wochen das abgearbeitet. Also es ist hin und her gewesen.
Vor allem, wie das bremst. Gell? Du bist hochmotiviert, du hast einen Bedarf, du willst die Sache angehen. Und dann bremst diese Bürokratie. Ja. Das ist schon echt bescheuert.
Das war ein bisschen nervig, genau. Ja, dann hatten wir gestartet. Dann war zeitnah Corona. Das war dann auch nicht so.
Bisschen schwierig.
Ja, genau. Dann da war für uns so ein bisschen einer der Meilensteine, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen wieder was für die Region machen, auch wenn es allen gerade schwierig fällt. Wir haben dann ein Projekt ins Leben gerufen, das nannte sich Haselgrundhilfe. Mhm. Das war wie eine Art gelbe Seiten für den Haselgrund hier, damit die Händler, die das Öffnungsverbot ihrer Läden auferlegt bekommen hatten, trotzdem den Leuten zeigen konnten, okay, wir haben hier einen Lieferservice, wir haben hier ein Abholwaren-Ding.
Ja,
und wir haben dann das mit verschiedenen Akteuren in der Region, Gewerbeverein, Stadt etc. Sag ich mal, immer bespielt oder die Leute haben uns die Sachen zugesendet und Christian hat sie dann auf die Website hochgeladen. Wir haben von den Restaurants wöchentlich die neuen Speisekarten hochgeladen, alles aufbereitet, dass die Leute eben ja darüber wenigstens gucken konnten, wer hat was noch im Angebot. Also das war so ein bisschen, wo wir gesagt haben, da müssen wir irgendwie angreifen, wir haben Fähigkeiten und auch gerade dann Kapazitäten halt, wir können da was machen.
Ach, genau.
Das war auch für die Händler also gratis. Wir wollten da jetzt auch nichts für haben. Genau. Und
wie ging es weiter?
Willst du noch was zum Kalenderprojekt sagen?
Achso, ja. Dann sind wir irgendwann mal da drauf gekommen, unsere schöne Heimatregion in einem Kalender zu verarbeiten. Haben das dann, wann war denn der erste?
Vor 4 Jahren oder
vor
was?
Vor 4 Jahren, glaube ich,
ja.
Und haben das dann halt einfach mal probeweise praktisch angegangen.
Ja, als Spendenprojekt.
Als Spendenprojekt. Und das ist ja wirklich sehr gut angenommen worden, wird es ja auch jetzt die folgenden Jahre eigentlich immer noch.
Ja, also wir haben im ersten Jahr haben wir es komplett pro bono gemacht. Da haben wir 10.000 Euro Spenden für die Ortsgruppe des Naturschutzbundes hier gesammelt. Das Geld wurde dann für Jugendprojekte, für Naturschutzprojekte, alles vor Ort im Haselgrund eben verwendet. Also ein Projekt vom Haselgrund für den Haselgrund.
Das ist sehr stark.
Genau. Und das Kalenderprojekt läuft jetzt eben weiter, also nicht mehr komplett pro bono, aber wir spenden immer einen Teil der Einnahmen jedes Jahr. Also es sind immer ein paar hundert Euro, die der NABU da trotzdem von uns bekommt. Und wir kriegen dann auch immer Bilder zugeschickt, was sie alles Cooles mit den Kindern gemacht haben. War jetzt auch zum Beispiel im Museum ein Insektenprojekt. Also sind ganz viele verschiedene Sachen in den Kindergärten. Also ist uns auch wieder wichtig, dass das dann hier vor Ort ausgegeben wird, das Geld. Genau.
Und das Coole an den Kalendern ist ja auch, dass sozusagen mit QR-Code kommt man im Prinzip dorthin.
Genau, also du kannst alle, wir haben da immer einen QR-Code für jedes Motiv, wo man die GPS-Daten bei Google eingeben oder verlinkt hat und dann kann man alle Motive auch selber erwandern, die wir hier im Haselgrund fotografiert haben. Am Anfang hatten wir auch noch ganz viel Unterstützung von anderen Fotografen, von anderen Akteuren aus der Region. Mittlerweile machen wir das komplett selber, das Projekt, genau. Jetzt haben wir ja ganz viel über Spendenprojekte und Hilfen gesprochen. Also bei uns ist natürlich auch in der im Unternehmen auch einige Meilensteine passiert, neue Technikanschaffung, dies, das. Wir haben zum Beispiel auch unseren ersten Messestand auf der Gewerbeausstellung da mal gehabt. Also wir haben uns da auch Stück für Stück, sage ich mal, hochgearbeitet. Von ganz kleine Mini-Website, Mini-Instagram zu jetzt, wir machen auch mal einen Stand auf der Gewerbeausstellung. Genau, wir gehen das immer so in kleinen Schritten an und da sind wir auch ganz gut gefahren bisher.
Genau. Ja, das ist auch richtig.
Genau.
Darf man fragen, ob beim nächsten Schritt schon das Thema KI eine Rolle spielt? Hast du dich da schon eingearbeitet?
Ja, klar. Ja,
wir benutzen das schon auch mit, sage ich mal. Mhm. Man sollte sich da ja jetzt nicht vor verschließen, wie das man hier da gleich immer machen, dass da alle ihre Jobs verlieren oder was auch immer da behauptet wird. Ja, wir benutzen das in mehr oder weniger großen Umfang pro Projekt. Und wenn es nur ist, um da, was weiß ich, einen Startpunkt für eine Texterstellung zu kriegen, sowas in der Art. Man sollte das einfach als Werkzeug sehen und sich da nicht vor verschließen, denke ich.
Ja,
also das ist ja im Prinzip wie in vielen Epochen unserer Menschheitsgeschichte. Ja. Wer damals die, was weiß ich, keinen Traktor gekauft hat als Landwirt, der ist halt irgendwann hinten runtergefallen.
Ja.
Und so wird das hier, denke ich, auch sein. Man kommt da nicht mehr drum herum irgendwann.
Also wir differenzieren schon noch ein bisschen die Tools, die Christian jetzt angesprochen hat. In den Softwarepaketen, die wir nutzen, ist das alles auch schon implementiert. Also jetzt in Photoshop oder auch in Bridge oder in den ganzen Adobe-Sachen. Wo wir ein bisschen vorsichtig sind, sind bei KI-generierten, nicht bei allen, aber bei manchen KI-generierten Bildern, weil man ja nicht weiß, wo da die gefüttert wurden.
Ja.
Wir halten uns einfach auf dem Laufenden, was da die Seminare und fachlichen Zeitschriften dazu so zu sagen haben. Ich denke, da muss man auf jeden Fall am Ball bleiben, weil es ein sehr schnelllebiges Feld ist, auf jeden Fall. Ob das irgendwann mal unsere Jobs ersetzt, es kann sein, es kann auch nicht sein. Das muss man jetzt sehen, wie es sich entwickelt, auch mit der ethischen Einschätzung der Gesetzeslage. Momentan ist es noch nicht der Fall.
Genau. Ja, man muss ja auch sagen, es erleichtert ja auch manche Jobs. Gell? Also man hat mehr Zeit für die wirkliche kreative Wertschöpfung. Und sagen wir so, einfache, stupide Arbeiten, Routinen, die sonst auch keinen Spaß gemacht haben, die kann die KI schon machen. Also so ist jetzt bei mir im Alltag.
Ja, auf jeden
zum Beispiel irgendwelche Daten sortieren lassen und solche Geschichten. Ja. Also sage ich dem Ding halt, was es machen soll und gebe dem die Daten und dann macht es das eben. Ich kann das klar auch selber in Excel machen.
Aber es ist für den Kunden auch kostenintensiver.
Warum soll ich es machen, wenn ich da länger brauche, diese Formel zu schreiben, anstatt ihm zu sagen, was es tun soll und ich kriege dasselbe Ergebnis. Genau. Warum soll ich es da nicht benutzen?
Ja. Oder irgendeine Freistellung von Objekten in Photoshop, die kann ich natürlich alles händisch machen mit dem Farbtool. Aber ich kann auch sagen, okay, stell mir das jetzt frei, weil den Gedanken, dass ich das jetzt für ein Projekt freistellen musste, weil den habe ja immer noch ich gehabt, den hat ja nicht die KI gegeben. Also in dem Fall jetzt mal ein Beispiel. Genau.
Ja, und wenn man Adobe nutzen soll, dann kommt man nicht mehr dran vorbei, weil es wird ja teilweise integriert.
Ganz genau. Ja.
Auch bei Autodesk, alle probieren das so ein bisschen.
Genau.
Das gibt es ja auch zum Beispiel in den Code-Editor, gibt es ja auch so Erweiterungen, die dann zum Beispiel so Boilerplate-Code vorgeben, den kann ich klar auch selber schreiben, dann dauert es eben 2 Minuten anstatt 10 Sekunden, aber ja, gut, dass dann das Problem ist, dass ich das einsetze, weiß ich.
Ja, genau. Also,
ja, denke ich auch. Ja. Ja. Also mir erleichtert das den Alltag auch deutlich und man hat wirklich dann Zeit, um wirklich wertschöpfende Tätigkeiten nachzugehen. Nee, wunderbar. Also darf ich mal so ein bisschen zusammenfassen, welche Serviceleistung bietet ihr aktuell an und was ist vielleicht noch langfristig denkbar?
Also aktuell bieten wir alles rund um das Thema visuelle Unternehmenskommunikation an, also angefangen beim Branding, Logoentwicklung, Naming, Claiming, das Grafikdesign, die Geschäftspapiere, ja alles beim Grafikdesign angefangen von der Visitenkarte bis zum Messestand. Wir haben da auch einen guten Messebauer an der Hand, mit dem wir zusammenarbeiten.
Cool.
Wir machen die Business-Fotos für die Kunden oder wir gehen auch ins Unternehmen rein und machen die Fotos dort. Das wird eigentlich ganz gut auch immer angenommen. Dann kommt eben das Thema Web noch dazu.
Genau, also wir erstellen ganz individuelle Webseiten auch ohne irgendwelche Templates oder irgendwas in der Art, wirklich von null auf, ganz individuell, wie sich das der Kunde vorstellt im Prinzip. Passen das auch an Content-Management-Systeme an, die gewünscht sind und solche Geschichten.
Jo. Ja, dann kannst du die Seite auch, also man kann die Seite auch bei uns direkt hosten, genau. Weil da der Wartungsaufwand oder wir haben dann die volle Kontrolle über die Wartungsarbeiten.
Ja.
Genau. Und wenn das gewünscht ist, können wir uns auch in Sachen SEO oder Keyword-Recherche nochmal richtig reinfuchsen. Was wir noch anbieten, sind Animationen im 2D-Bereich. Das ist eigentlich noch so das, worauf ich mich früher mal spezialisiert hatte, auf diesen Animationsbereich. Das heißt, kleine Motion-Graphic-Animationen, animierte Logos oder kleine Erklärvideos sind auch möglich. Genau. Wir bieten auch Imagefilme für Kunden an, aber nur in einem kleineren Umfang. Das sind jetzt keine großen High-End-Image-Produktionen, sondern einfach vor allem auf Konzept, auf ein gutes Konzept fokussierte kleine Filme, um eben Firmen zu präsentieren. Genau.
Ja. Ich weiß, vergessen. Ist, also, das finde ich super spannend, auch gerade mal so 2D-Animationen. Das hat ja zum einen den Vorteil, man kann das Unternehmen wirklich gut vorstellen und man kann es auch teilweise, so wie ich das erfahren habe, auch in der Fertigung für Abläufe nutzen. Ja. Also um halt, sagen wir mal, Leuten zu zeigen, was sie machen sollen, bietet sich das auch absolut an.
Ganz genau. Also es eignet sich vor allem auch darum oder dazu, Prozesse darzustellen, die so nicht abbildbar sind. Weil es gibt ja nicht zu allen Materialien oder zu allen Abläufen gibt es ja kein reelles Footage. Man kann nicht alles filmen mit der Kamera oder auch um Sachen einfach ansprechender zu gestalten, keine Ahnung. Wir hatten zum Beispiel mal ein Projekt, da ging es um Zeitmanagement. Ja, ob ich jetzt jemanden filme mit der Stechkarte oder ob ich das mit schönen Bildern irgendwie die Schichtplanung dann doch ein bisschen logischer erkläre, das ist dann schon hilfreich, um Produkte zu verkaufen und eben Abläufe zu erklären. Genau.
Und bei Abläufen sinkt die Fehlerquote erheblich, weil es vor allem dann halt auch sprachenübergreifend stattfindet.
Genau,
das versteht
also
jeder.
Ja, richtig, genau. Also es kann natürlich, wir nutzen da auch professionelle Sprecher, wenn da jemand irgendeinen Text hat, der eingesprochen werden muss, da haben wir da eine Datenbank, auf die wir da zurückgreifen, genau. Und ansonsten können wir die Projekte dann auch entweder untertiteln oder auch in verschiedenen Sprachen, also das ist ja kein Thema, genau.
Absolut. Wo seht ihr den Vorteil im Vergleich zu anderen?
Ich denke, unser Vorteil ist, ja, denke ich mal, unsere Kombination unserer Studiengänge, dass wir dann wirklich diese Produktionskette praktisch von der designerischen Planung am Anfang wirklich bis zum Ende durchsetzen können, bis zur Umsetzung, zum Beispiel dann als Website auch diese ganzen technischen Geschichten machen können, das nicht an jemanden auslagern müssen, sondern wir haben da diesen ganz kurzen Dienstweg. Wir können wirklich alles aufeinander abstimmen. Dieses Grunddesign zum Beispiel vom Logo dann auch wirklich als Style Guide für so eine Webseite benutzen, das alles wirklich fundiert zusammenstellen. Genau, wo vielleicht dann, wenn man das jetzt als, ich weiß nicht, jemand anderer würde, ist vielleicht auslagern, das ist ja teilweise in den USA zum Beispiel üblich, dass Designer wirklich nur die Seite entwerfen in einem Tool und jemand anderes setzt sie dann um. Wir haben halt diesen Reibungsverlust, den es dann dazwischen gibt, einfach nicht mehr.
Genau, so weniger Schritte, die kommuniziert werden müssen, weil wir das halt alles direkt übernehmen und der Kunde hat nur uns als Ansprechpartner. Und das ist natürlich auch in der Kundenkommunikation viel einfacher, weil sie mit uns einmal schon warm geworden sind, sage ich mal. Ja. Und wenn dann Änderungswünsche sind, ist man halt dann der direkte Ansprechpartner und kann es dann auch direkt umsetzen, genau.
Ja. Wo seht ihr euch in 5 bis 10 Jahren? Was kommt da noch?
Also wir würden schon sagen, dass wir für unsere Region der Top-Ansprechpartner für unsere Dienstleistungen sein möchten und hoffen da auch in die Richtung uns weiterzuentwickeln.
Klingt nach einem guten Ziel.
Ja.
Ja. Ja. Also ist auf jeden Fall so, dass es Bedarf gibt. Der Bedarf ist, glaube ich, nicht weniger geworden, sondern eher mehr. Und ich glaube halt auch, wenn man ein vernünftiges Auftreten hat, gelingt es auch einfacher, Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden. Und teilweise halt auch überregional. Nee, ganz cool. Wie definiert ihr Erfolg? Also, das ist eine ganz spannende Frage.
Wie definieren wir Erfolg? Ich glaube, Erfolg hängt ab von dem, was man persönlich sich als Erfolg oder ja, anerkennt. Manche Leute würden es, glaube ich, von den Geschäftszahlen abhängig machen. Ja. Andere würden vielleicht eher persönliche Ziele vorrangig da sehen. Für mich ist ein erfolgreiches Projekt, wenn der Kunde zufrieden ist. Das ist meine absolute höchste Priorität. Ja, es muss auch wirtschaftlich funktionieren, aber ich möchte, dass die Kunden auch darüber sprechen, dass sie mit uns ein erfolgreiches Projekt gemacht haben. Und das ist mir sehr viel mehr wert, als ich arbeite nur ganz schnell was ab, um ganz viel Geld zu machen, weil auf lange Sicht ist die Mund-zu-Mund-Propaganda für uns deutlich sinnvoller und führt zu neuen Aufträgen. Und mir ist es generell einfach wichtig, dass der Kunde geht weg und er sagt, hier habe ich was Handfestes bekommen, hier habe ich was auf lange Sicht bekommen, was Langfristiges. Ich muss nicht in einem halben Jahr mich an einen anderen Designer wenden, weil das alles überhaupt nicht zu mir passt und mir hier irgendwas aufgezwängt wurde oder weil die Website irgendwie überhaupt nicht funktioniert und es läuft nicht. Sollte es mal ein Problem geben, können die Kunden sowieso immer zu uns kommen. Also das Kundenservice ist mir auch sehr wichtig.
Die kurzen Wege werden auch.
Ja. Kundenzufriedenheit ist für mich ein Zeichen des Erfolgs.
Was ist für dich ein Zeichen des Erfolgs?
Ja, ich würde sagen, ich finde es immer schön, wenn wir im Alltag auf irgendeines unserer Projekte angesprochen werden oder jemand erkennt irgendwas, was wir gemacht haben. Das hatte ich zum Beispiel neulich bei. Da hat uns jemand gefragt, ob ich diese Webseite der Tierarztpraxis Haselgrund gemacht hätte, weil er die eben schön fand. Sowas finde ich wirklich, das wäre für mich ein Erfolg, würde ich sagen, solche Geschichten.
Weil man dann so die Wertschätzung irgendwie auch mitkriegt, die andere für das Projekt dann sehen.
Oder zum Beispiel, wenn wir teilweise E-Mails kriegen, ob es wieder diesen Haseltal-Kalender kriegt oder geben wird, solche Geschichten.
Genau.
Dass sich da Leute wirklich schon ein halbes Jahr vorher drauf freuen und gespannt sind, ob wir ihn wieder machen und so weiter.
Genau.
Ja, sowas
finde ich schön. Ja, das kann ich mir vorstellen, Das ist auch eine ganz andere Befriedigung als Geld jetzt in dem Sinne, gell? Das ist halt, daraus kriegt man eine intrinsische Motivation und Antrieb und das ist, glaube ich, das Wesentliche. Und das ist auch unterm Strich der Grund, der dazu führt, dass man langfristig erfolgreich sein kann. Nee, cool. Du wirst sozusagen im Alltag angesprochen, bezogen auf eines der Projekte. Wie sieht denn dein Alltag aus? Kannst du uns da kurz einen Eindruck vermitteln?
Wie sieht mein Alltag aus? ich versuche eigentlich am Tag vorher schon meinen nächsten Tag zu planen, irgendwie so grob zumindest. Die Geschichten, die ich halt immer mache, mit dem Hund früh rausgehen, vermeiden, nicht direkt aufs Handy zu gucken und sich dieser Handy-Social-Media-Flut auszusetzen. Einfach früh erstmal den Tag langsam beginnen. Und dann habe ich mir eben den Tag meistens eingeplant, soweit es eben geht. Manchmal kommt halt was dazwischen, das kann man ja nicht voraussehen. So ist das eben. Aber ansonsten wirklich versuche ich das fokussiert meinen Tag zu arbeiten, mich nicht ablenken zu lassen, großartig. Täglich versuchen, was Neues zu lernen, irgendwas dazu zu finden, was man noch nicht kennt, solche Geschichten eben. Ich versuche auch jeden Tag 10 Minuten in einem Buch zu lesen zum Beispiel. Das klappt manchmal auch nicht. So in die Art.
Das probiere ich auch immer, aber leider immer erst zu später Stunde und dann gehen die Augen nach 3 Minuten zu. Das ist manchmal das Problem. Darf ich fragen, wie dein Alltag aussieht als Gründerin?
Nicht so strukturiert wie Christians, da ich eine Tochter habe. Das heißt, frühest ist erstmal sie die Nummer 1. Die ist im Kindergartenalter, also kümmere mich früh um sie und dann bringe ich sie in den Kindergarten und danach starte ich etwas strukturierter dann in meinen Arbeitsalltag, genau. Ja, ich habe mir so ein bisschen vorgenommen, erst die ganzen organisatorischen Sachen früh abzuarbeiten, also E-Mails, Angebote, Rechnungen, was da so reinkommt. Und dann, ja, wir nutzen so ein Projektmanagement-Tool, wo man eben gucken kann, was alles ansteht, welche Deadlines als nächstes anliegen und dann gucke ich, wo es brennt oder was als nächstes kommt und versuche das dann abzuarbeiten, genau. Und nachmittags gehe ich nach Hause und versuche neben dem Haushalt und Freizeitgestaltung natürlich Zeit für mein Kind und meinen Lebenspartner zu haben, genau. Der private Teil dann,
ja, genau. Ja, ja, so muss das sein, ja. Mhm. Und das Schöne ist, als Gründer oder Unternehmer kann man sich halt ein bisschen besser frei einteilen, ja. Also, das ist, glaube ich, auch ein Riesenvorteil. Mhm. Also, Leute draußen, wenn ihr gründen wollt, tut's.
Probiert's auf jeden Fall. Probiert's. Ihr werdet's bereuen, wenn ihr es unbedingt machen wolltet und habt's dann nicht probiert. Genau.
Das stimmt, ja. Ja, lass uns vielleicht noch ein bisschen träumen. Wenn jetzt Kapital, Personal und andere Ressourcen keine Rolle spielen, welches Thema würdet ihr da gerne angehen? Was würdet ihr verbessern?
Wieder um vielleicht die Klammer zu schließen auf den Anfang zum Thema Heimatliebe. Also mir liegen halt Sachen in der Region immer am Herzen. Wenn das Geld total egal wäre, würde ich hier gerne viel mehr für den Tourismus in unserem Heimatort machen. Oder generell auch für Vereine, kleine Läden. Was halt so mein Ding ist, sind so kleine Handwerksbetriebe hier vor Ort. Da sehe ich so viel Potenzial, was man da noch machen kann. Authentisch natürlich die zu präsentieren. Wir haben richtig coole Sachen, aber oft, vor allem im Tourismus oder im Tourismusmarketing, ist ja
schwierig
geldmäßig oder auch mit sozialen Projekten ist ja auch jetzt nichts, was im Geld schwimmt. Ja. Da würde ich gerne, da würde ich mein Herz gern dran verlieren, ja.
Christian, wie ist es bei dir?
Jo, also ich würde sagen, das geht schon so auch in diese Richtung, sage ich mal. Ja, unsere Region da ein bisschen bekannter zu machen vielleicht. Weil es ist ja wirklich schön bei uns, muss man ja sagen, aber das spiegelt sich halt auch nicht überall wieder. Das fängt ja bei so kleinen Sachen an, wie das Wanderwege einfach katastrophal ausgeschildert sind teilweise, finde ich, und sowas. Das machen andere Tourismusregionen einfach besser. Ja, aber solche Geschichten, wirklich so, ja, eigentlich was man einfach ändern könnte, was aber trotzdem nicht gemacht wird, was ich auch teilweise nicht wirklich verstehen kann. Ja, genau. Sowas.
Da muss ich aber Partei begreifen für den Bürgermeister. Ich glaube, es gibt jemanden, der sich jetzt die
genau, gibt's jetzt drum kümmern soll. Jetzt gibt es jemanden neu. Das ist auch sehr schön, dass es diese Position jetzt gibt.
Ja.
Sie ist in guten Händen.
Das denke ich auch, ja. Aber Schritt für Schritt kann man da ganz gute Verbesserungen anstreben. Aber Handwerk ist, glaube ich, das A und O. Also wenn wir es schaffen, die Handwerker besser zu präsentieren, ja, dann ist schon viel
getan. Würde man auch das Handwerksgewerbe wieder attraktiver gestalten für den Nachwuchs. Ja. Und da ist ja auch, das ist ja eine Mammutaufgabe, die vor vielen Jahren vielleicht versäumt wurde. Da die Nachwuchsgewinnung besser aufzubauen, weil die Handwerker fehlen uns ja jetzt, das sieht man jetzt ja, genau.
Da würde ich gerne nochmal die Brücke schlagen, weil zum Thema KI, wenn ich nochmal darf, ich glaube, es führt dazu, dass Jobs, wo man keine Befriedigung erfährt, also klassische Verwaltungsjobs, halt weniger werden, und ich hoffe, die Leute Aufgaben nachgehen, die Spaß machen, also sowas wie Handwerk, sowas erfüllen.
Genau.
Und das ist deutlich mehr im Handwerk vorzufinden als, sagen wir mal, auf der Verwaltung.
Das würde ich auch so sehen. Also das ist uns zu wünschen.
Genau. Ja, das würde nochmal den ganzen Schub verleihen und das würde die Gesellschaft wieder an sich besser machen. Ja, cool. Ja, Christian, hast du auf deinem Weg als Unternehmer irgendwelche Mentoren oder sowas in die Richtung?
Also Mentoren direkt würde ich sagen nicht eigentlich. Nee.
Brauchen wir Mentoren aus deiner Sicht?
Das hängt jetzt, denke ich, von den persönlichen Zielen mehr oder weniger ab. Ich würde sagen, wenn man jetzt sehr ambitioniert oder ambitionierte Ziele hat, wie zum Beispiel so ein Unternehmen wie Tesla irgendwie aus dem Boden zu stampfen in seiner Lebenszeit, wird man da, denke ich, nicht drum herum kommen, jemanden zu suchen, der da, mit dem man auch persönlich irgendwie interagieren kann, der einem da Tipps gibt und ja, da auf den richtigen Weg führt. Ja, ansonsten, Mentoren, das ist, muss man eben differenzieren. Man kann da ja auch viel Wissen und Insights irgendwie auch sich aus den Weiten des Internets zusammensuchen. Das ist halt mit Zeit verbunden. So ein Mentor, den man persönlich kennt oder mit dem man persönlich interagieren kann, der kann einen das eben vorfiltern. Das muss man dann selber entscheiden, denke ich.
Am meisten lernt man ja ohnehin aus Fehlern, oder? Also man macht ja als Unternehmer zig Fehler und auf manche Fehler kann man echt stolz sein, weil man wirklich viel lernt. Gibt es da bei euch irgendeinen Fehler, den ihr uns erzählen wollt?
Also Fehler haben wir sicherlich auch einige gemacht. Wir sind ja keine gelernten Betriebswirte. Wir sind ja vom Fach, also Informatik und Design. Deshalb würde ich jetzt sagen, man hätte sich von Anfang an noch ein bisschen mehr auf diese betriebswirtschaftlichen Sachen konzentrieren können. Die sind bei uns teilweise ausgelagert gewesen. Uns geht es jetzt deutlich, oder wir haben deutlich mehr Kontrolle, seitdem wir das alles teilweise mit betreuen und da auch regelmäßig alle Berichte einsehen und so weiter. Also, sag ich mal, diese ganze Schiene, die man vorher so gedacht hat, okay, man braucht sie, weil wir ein Unternehmen gründen, aber wir wollen ja eigentlich das machen, was wir mal gelernt haben, so gehören zwei Seiten immer dazu und die zweite Seite von Anfang an mehr im Auge behalten. Das würde ich rückblickend anders machen, aber ja, dafür macht man die Fehler ja, genau.
Und ist auch an sich nicht schwer. Es gehört also, sagen wir mal, ist viel gesunder Menschenverstand bei den Themen und manches kann man dann schon angehen, ja.
Richtig, genau. Und das eigene Marketing vor allem nicht aus den Augen verlieren. Der Schuster hat immer die schlechtesten Leisten. Ja. Aber das ist bei uns auch, also das sieht man bei uns auch zum Beispiel jetzt an unserer Webseite. Jetzt ist sie endlich online. Aber das sind so Sachen, wir machen richtig coole Sachen für die Kunden. Und unsere eigene Seite haben wir gar keine Zeit gehabt, sie, also das sagt man immer, wir haben keine Zeit, sie neu zu machen. Also das, die muss man sich nehmen, zwingend. Das eigene, diese Ausrede darf man nicht haben. Also wir haben jetzt, bei uns gibt es jetzt zum Beispiel, damit wir diesen Fehler nicht nochmal machen, den Marketing-Freitag. Freitag früh ist Marketingzeit und da besprechen wir aktuelle Sachen, was kann auf die Seite, was wird noch verbessert und das wird es einfach laufend halten, weil sonst sammelt sich's auf und nach einem halben Jahr stehst du vor einem Haufen Marketing oder halt Arbeit mit was auch immer. Und so sind es halt kleine Häppchen, die leichter abzuarbeiten sind. Genau. Also das sind so Sachen, die wir als
das vielleicht als Arbeitsweise an sich sinnvoll. Ja. Große Mammutsachen auch mal aufzuteilen, wirklich sinnvoll, das auch nicht alles immer zeitlich zu knapp zusammenzulegen. Weil man denkt, das wird schon irgendwie machbar sein im Zeitrahmen XY. Da kommt aber irgendwas dazwischen, was man nicht vorhersieht. Genau. Also man sollte sich das auch wirklich sinnvoll immer einteilen, was man zu tun hat. Auch wirklich nicht zu knapp alles bemessen. Das hilft am Ende niemandem, dann funktioniert irgendwas vielleicht nicht richtig und man muss das aber morgen quasi live schalten. Dann lieber wirklich im Vorfeld sagen, das wird so nix.
Genau.
Und das versteht auch jeder. Wir hatten jetzt noch nie bei irgendeinem Kunden dann, der gesagt hat, ja, das geht jetzt hier aber gar nicht.
Genau. Oder,
also da hat auch jeder Verständnis für. In der Unternehmerschaft denke ich auch mehr, weil die ja selber wissen, wie das teilweise ist.
Also wichtig ist es einfach, auch das wenn auch man, zu kommunizieren, wenn ein Fehler mal passiert und das passiert jedem, das passiert auch uns, irgendwas schief geht, einfach offen und ehrlich mit dem Kunden darüber sprechen, weil irgendwas hintenrum vertuschen funktioniert auf gar keinen Fall. Das kommt irgendwo immer zurück auf dich und wir sind damit sehr gut gefahren, einfach das direkt immer gleich anzusprechen, weil ja auch nach hinten dann Verzögerungen möglich sind und wenn der Kunde das von Anfang an weiß und mit eingebunden ist, dann ist es kein Thema. Also hatten wir noch nie ein Problem mit.
Oder zum Beispiel so ein Beispiel, was wir neulich hatten. Ich wollte eine Webseite freischalten und der Anbieter dieses Webservers hatte aber an diesem Tag gerade Wartungsarbeiten, dass ich da gar nichts drauf machen konnte. So, ja, gut. Was willst du da machen? Das kann ich nicht vorhersehen, solche Sachen, wenn sie nicht angekündigt sind. Genau. Sowas zum Beispiel. Aber wenn man das kommuniziert oder sich so legt, dass er mitten in so Situationen nicht kommt, dann ist das ja an sich kein Problem.
Absolut. Ja, das sind schon so wertvolle Tipps auch für frische Gründer. Habt ihr noch andere, die ihr gerne, sagen wir, frischen Gründern weitergibt?
Man sollte sich mit so Sachen wie Buchhaltung vorher auseinandersetzen und da auch nicht an der falschen Stelle sparen. Das ist so ein Problem, was wir hatten. Wir hatten mal eine gratis Buchhaltungssoftware, die aber so massiv unübersichtlich war, dass es einfach ein unheimlicher Zeitaufwand war, da diese Buchhaltung selber zu führen. Das haben wir jetzt zum Beispiel umgestellt auf so eine Online-Variante für kleine, mittelständische Unternehmen, wo das einfach alles viel intuitiver ist. Man muss das nicht mehr selber exportieren und an den an die Steuerberatung schicken einfach, und solche Geschichten. Was einen da einfach unheimliche Mengen Zeit spart.
Und generell denke ich, was bei uns auch gut war, ist, einen Businessplan zu schreiben. Ja, man hat die Idee, wir haben es auch zusammen schon 10-mal vorher durchgesprochen gehabt, aber es einfach nochmal zum Papier bringen. Und es gibt ja auch so verschiedene Fragen, die so, keine Ahnung, Banken oder Berater da in diese Pläne immer reinschreiben. Sich da nochmal schriftlich Gedanken zuzumachen. Da kommen nochmal Sachen auf, da hat man vorher noch gar nicht hingedacht, obwohl man es schon 10-mal besprochen hat. Und dann hat man auch irgendwie nochmal was in der Hand und es ist so, okay, jetzt findet es statt, ist wie so ein kleiner Meilenstein vielleicht auch. Ja. Das macht auch was mit einem. Also diesen Businessplan fand ich eigentlich immer, wird sowieso empfohlen, am Anfang zu machen. Aber es gibt auch viele Leute, die ohne gründen. Ich fand das ganz gut, genau. Mhm.
Ja, das stimmt schon, ja. Man kann auch mal die Gedanken halt zu Papier bringen. Mhm. Und man kann auch dann, sagen wir mal, 1 oder 2 Jahre später schauen, ja, was wollte ich denn eigentlich? Mhm. Habe ich mich jetzt sozusagen verlaufen oder habe ich einfach einen besseren Weg gefunden? Ja, das ist schon ein wichtiger Punkt. Es ist schlussendlich ein Buch. Und da sind wir bei dem Thema, habt ihr Lektüre, habt ihr Bücher oder Podcasts, den ihr empfehlen könnt anderen Gründern?
Ja, anderen Gründern, also auf Gründer zugeschnitten direkt, würde ich jetzt nicht sagen.
Dann für den Alltag oder so?
Ich höre ganz gerne diesen Andrew Huberman Podcast. Der ist ja in den USA relativ bekannt. Der ist ja Professor an der Stanford University, würde ich sagen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ja, der macht eben so fokussierteres Arbeiten oder so Wissenschaft für den Alltag, solche Geschichten, Lebensqualität verbessern, solche Sachen bespricht er hauptsächlich. Da braucht man allerdings auch ein bisschen Zeit, da geht es im Podcast eben auch mal 3 Stunden aufwärts. Wow. aber ansonsten habe ich neulich das Buch Atomic Habits gelesen. Das ist ganz interessant, wie man sich so schlechte Angewohnheiten abgewöhnt, wie zum Beispiel ständig aufs Handy zu gucken und Nachrichten oder Social Media Sachen zu checken. Das kann ich empfehlen. Das ist ganz hilfreich, würde ich auch sagen, für den Nicht-Unternehmer. Sowas in der Art.
Ich habe jetzt nichts, was ich direkt empfehlen könnte, weil ich gucke immer, wenn ich gerade irgendein aktuelles Thema habe, was gibt es da für random Podcasts dazu und höre mir da so quer durch die Bank dann verschiedene Sachen an, halt auf dieses Thema zugeschnitten. Genau. Aber ein Tipp ist auch, wo du sagtest mit dem Social Media, wie man sich so schlechte Angewohnheiten abgewöhnt. Ich habe mir immer einen Timer dann gestellt, weil wir ja auch Social Media Designs teilweise anbieten für Kunden und ich damit auch in Social Media Design als Motion Designer gearbeitet habe, bin ich ja da auch beruflich, sag ich mal, in der Welt unterwegs gewesen und konnte das nicht immer abstellen und man bleibt ja doch oft hängen, also so einen persönlichen Timer am Handy, das ist halt, oder das sperrt dann die App für die 8 Stunden Arbeitszeit und du kannst jetzt danach wieder drauf. Wenn du weißt, an dem Tag brauchst du es jetzt nicht, kann ich absolut empfehlen. Oder mal 2 Wochen gar nicht. Also dadurch konnte ich meine Produktivität auf jeden Fall steigern, seitdem ich diesen Timer verwendet habe, weil es ist ja doch immer so, dass irgendwo irgendwelche Benachrichtigungen reinkommen und sich es nicht ganz abstellen lässt.
Ja, es lenkt extremst ab.
Genau.
Ja. Vor allem dann auch wieder von der ja eigentlich kurzen Ablenkung
wieder ins Projekt zu kommen.
In dieses Projekt zu
kommen. Das sind ja immer
mögen
wo ja war ich jetzt gerade?
Die man da abgelenkt ist. Aber am Ende, also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas da programmieren mussten, wo ich ja wirklich überlegen muss, wo kommen jetzt diese Daten her, was muss da rausgefiltert werden zum Beispiel und solche Geschichten. Das dauert ja dann teilweise 10 Minuten, bis ich dann wieder in diesem Quellcode drin bin an der Stelle, was ich jetzt eigentlich machen wollte. Ja. So, und wenn man, selbst wenn man jetzt jeden Tag nur einmal abgelehnt wird, das ist mir ja in der Woche locker eine Stunde los.
Ja,
das sind die halt man gesagt, ja eigentlich nichts genau. Sinnvolles dann gemacht hat.
Stimmt. Wie seht ihr den Kanal für den Vertrieb? Also hilft das, immer mal einen Beitrag zu veröffentlichen auf Insta, Facebook?
Also das an sich ist Social Media schon sehr nützlich zur Vermarktung von Sachen oder auch zur Mitarbeitergewinnung, je nachdem, wofür man es nutzen möchte. Erstmal muss man sich ja da das Ziel setzen, was möchte ich mit dem Kanal erreichen. Ist sicherlich auch nicht jeder Kanal für jedes Unternehmen und jede Zielgruppe geeignet. Deswegen sollte man da schon gut aussortieren vorher. Ich würde jetzt nicht jedem Unternehmen empfehlen, auf einmal jetzt Instagram zu bespielen und nur dreimal zu posten und dann kommen die Mitarbeiter in Scharen. Das wird nicht passieren, genau. Ja. Da muss man schon sehr aussortieren vorher und auch, was ich immer den Kunden auch rate, ist, habt ihr jemanden, der das betreut oder muss das jemand nebenbei machen? Weil es ist einfach verdammt viel Arbeit, professionell so einen Kanal oder seriös so einen Kanal zu bespielen. Und es ist halt nicht nur, ich poste zwei Bilder vom Kantinenessen und einmal zu Weihnachten. Das ist halt Mehrwert schaffen, Inhalte, die Mehrwert bieten für die Follower, ist halt mit Zeit verbunden. Ich habe damals, wie gesagt, als Motion Designer in dem Bereich gearbeitet. Da gab es Redakteure, die haben sich um die Inhalte gekümmert. Wir haben nur das Design gemacht. Dann gab es die Leute, die das Community Management jetzt bei großen Kanälen gemacht haben. Das alleine zu leisten, also es ist schon eine zeitintensive Geschichte. Deswegen würde ich da gut überlegen, was ich wo starte. Weil so Karteileichen, sage ich immer, wo dann irgendwie nur einmal im Jahr was draufkommt, das ist irgendwie auch unprofessionell. Da, das stimmt, da denkt der Follower dann auch, okay, gibt es die Firma überhaupt noch? Ja, genau.
Ja, man muss das halt wirklich auch als längerfristiges Projekt sehen.
Genau, auf jeden Fall. Und das auch ordentlich aufbauen. Also es gibt ganz viele tolle Kanäle, die das richtig gut machen. Und da auch ihre Produkte vermarkten, kann man auch alles verlinken. Und es ist auf jeden Fall eine super Chance. Ja. Vielleicht auch, ja, je nachdem, wie viel Aufwand es ist, den man da reinsteckt, eben kostengünstig das auch zu nutzen. Aber es muss halt mit Hand und Fuß sein. Wie so vieles.
Genau. Schönes Schlusswort. Ja. Oder wollt ihr noch was ergänzen?
Nee, eigentlich ganz gut.
Vielen lieben Dank für das Gespräch. Ja, hat mich sehr gefreut.
Ja, danke für die Einladung. Ja,
vielen Dank.
Gerne. Und vielleicht können wir mal ein Folgegespräch draufsetzen.
Sehr gerne. Ja.
Würde mich freuen. Servus.
Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkribs Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie unseren Podcast Gründerkribs unterstützen, indem Sie ihn bewerten auf den Plattformen und einen Kommentar dalassen. Es freut mich sehr, dass Sie das Gespräch verfolgt haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ihr Florian König.